Die Aufhebung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben macht erfinderisch. Nicht nur die Rüstungsindustrie entdeckt laufend weitere Fähigkeitslücken im Namen einer Rundumversorgung für die angebliche Sicherheit Deutschlands. Allein Rheinmetall hat schon 42 Milliarden Euro öffentlicher Gelder abgegriffen. Rüstungsindustrie und Armee beschlagnahmen zunehmend städtische Flächen auf Kosten der Bevölkerung. Auch andere Industriezweige haben Appetit auf die unbegrenzten kreditfinanzierten Gelder. Deutsche Autobauer und Zulieferer zeigen wachsendes Interesse an der Rüstungsbranche. Die Profite sind dort höher. VW plant in Osnabrück, Teile für das israelische Raketenabwehrsystem zu produzieren. Mercedes zeigt sich offen für größere Rüstungsgeschäfte. Und eine ganz besondere Fähigkeitslücke, die es zu stopfen gilt, ist die Mobilisierung der Köpfe der Wehrtauglichen, etwa in den Schulen. Unter dem Titel »Nein zum Umbau auf Kriegswirtschaft« haben Beschäftigte von VW am 19. Mai eine Podiumsdiskussion im Philipp-Scheidemann-Haus in Kassel organisiert. Im Folgenden hören Sie die leicht gekürzten Beiträge der Referenten.
Hier vorne auf dem Podium sitzt Namik Sarikaya. Er ist Vertrauensmann bei VW und heute ganz aktuell gewählt worden in die Vertrauenskörperleitung. Namik ist jemand, der sich sehr dem Thema angenommen hat und wir freuen uns ganz besonders, dass er heute hier auf dem Podium sitzt. Mein Name ist Thorsten Donnermeier. Ich bin ebenfalls Mitglied der Vertrauenskörperleitung bei VW Kassel. Ich würde gleich einsteigen in der ersten Frage. Es werden ja in der Öffentlichkeit ganz starke Narrative verbreitet Richtung Kriegswirtschaft und Militarisierung. Ich will da mal ein paar Stichworte nennen. Frieden muss gesichert werden. Russland will uns überfallen. Verteidigungsfähigkeit und Abschreckung sind jetzt wichtig. Die Rüstungsindustrie wird als Sicherheitsindustrie bezeichnet. Aufrüstung und Wehrpflicht bringen Sicherheit. Rüstungsproduktion bedeutet sichere Jobs. Namik, an dich die erste Frage. Wie stehst du zu den Aussagen und was für eine Einschätzung hast du dazu?
Also vielleicht kurz zu Russland. Das ist ein Hirngespinst. Ich erwarte nicht von Russland, dass Russland jetzt Deutschland angreifen wird und wir uns deswegen hier aufrüsten müssen und uns schützen müssen. Russland ist seit 4 Jahren in Ukraine dran und kommt dann nicht vorwärts. Da sterben einfach nur Menschen von beiden Seiten. Ansonsten passiert nicht. Aber natürlich ist das genau diese Keule, die geschwungen wird bei den Kollegen und Kollegen. Wenn wir jetzt nicht in die Rüstungsindustrie einsteigen, wenn wir jetzt nicht Rüstung bauen, dann kommen die Russen. Das ist die eine Keule, die geschwungen wird immer. Und die stehen sozusagen kurz vor der Tür. Deswegen müssen wir auch ganz viel Geld investieren und ganz viele Milliarden investieren, um also gut wie möglich aufzurüsten und sie davon abzuschrecken, dass sie uns angreifen. Das halte ich persönlich für Hirngespinst, das halte ich nicht für realistisch, aber das scheint über die Medien so oft zu verbreitet zu werden, dass es bei den Kollegen irgendwie noch ankommt. Also wir haben oft diese Diskussion in Betriebe, ja, aber wenn die Russen kommen. Die Diskussion führen wir leider immer wieder. Und der zweite Punkt ist sichere Arbeitsplätze. Die Rüstungsindustrie bietet keine sichere Arbeitsplätze. Und also die Investitionen, die in die Privatwirtschaft reingesteckt werden, dann haben wir doppelt so viele Arbeitsplätze, die geschaffen werden. Also Rüstungsindustrie schafft erstmal keine Arbeitsplätze. Das zweite ist, was machen wir denn, wenn keine Kriege sind? Dann stehen wir wieder vor dem Problem Arbeitslosigkeit. Dann führen wir die Diskussion wieder. Ganz einfach, ich möchte nicht, dass wir Waffen bauen, wo hinter den Grenzen, ähnlich wie ich, arbeite, die ihre Familien ernähren wollen. Und sich gegenseitig töten. Das wollen wir nicht. Deswegen haben wir diese Aktion gestartet. Ja.
Was ich natürlich noch ergänzen lässt bei dem Thema Aufrüstung, es wird ja aufgerüstet seit ganz vielen Jahren und gerade im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Es ist ja deutlich zu spüren, es verschärft sich eher dieser Konflikt und Aufrüstung sorgt eben nicht für Sicherheit. Zu den Arbeitsplätzen will ich auch noch mal zwei Sätze ergänzen. Also es ist ja dieses große 500 Milliarden Programm ins Leben gerufen worden und wir zahlen das letztendlich mit Steuergeldern. Die Aufträge von Rüstung, man könnte auch andere Aufträge geben Richtung öffentlicher Personennahverkehr, dass der ausgebaut wird. Es könnte Aufträge geben in Richtung, dass es wieder ein vernünftiges Gesundheitssystem gibt und auch in Richtung Bildung. Es findet natürlich nicht statt und in dem Zusammenhang halte ich es auch für ein absolutes Narrativ, dass Aufrüstung Sicherheit bringt und dass Aufrüstung sichere Jobs bedeutet. Wenn wir umstellen auf Rüstungsproduktion, jetzt im Moment ist es so, die Hoffnung immer bei den Kolleginnen und Kollegen ist, hoffentlich verkaufen wir mehr Autos. Wenn wir Rüstung produzieren, auf was wollen wir dann hoffen? Hoffentlich gibt es bald Krieg, dass wir weiterhin was produzieren können. Und da merkt man, was da für eine große Gefahr drin steckt. Ja, nächste Frage an Namik. Die Automobilindustrie ist ja schon im letzten Weltkrieg Bestandteil von Rüstungsproduktion gewesen. Vom VW über Renault bis hin zu GM wurde Kriegsmaterial im Zweiten Weltkrieg produziert. Ganz aktuell bei Mercedes und auch bei VW tönt es eben von der Unternehmensseite, das Geschäftsmodell trägt nicht mehr. Also damit ist gemeint, dass wir hier in Deutschland Autos produzieren, dass die in alle Welt verkauft werden. Dieses Geschäftsmodell trägt nicht mehr und da wird schon so ein Stück weit die Tür aufgehalten Richtung Rüstungsproduktion. Namik, kannst du etwas erzählen zur Umstellung der Produktion bei VW hin zur Rüstungsproduktion? Was gibt es da für aktuelle Entwicklungen? Welchen Eindruck hast du und wie stehen die Beschäftigten zu dem Thema?
Also vielleicht nochmal kurz zur VW-Geschichte. Wenn man die Zeit vor 1933 und 1929 vergleicht, sind wir tatsächlich aktuell in ähnliche Situation. Das Vertrauen in die etablierten Parteien schwindet. Damals war die Arbeitslosigkeit gestiegen, heute werden die sozialen Kürzungen immer mehr. Und eine rechte Partei, damals die NSDAP, heute die AfD, die erstarken. Also ganz viele Parallele. 1933, als die NSDAP dann gewählt worden ist, hat sie erstmal das Erste, was sie gemacht hat, die Gewerkschaften aufzulösen und dann angefangen für die Rüstungsindustrie aufzubauen. Und da gehört auch Volkswagen dazu, unter anderem mit dem Geld, was von den Gewerkschaften konfisziert worden ist, haben sie das Werk in Wolfsburg aufgebaut, wo sie ja den Mitarbeitern, den Kollegen, die dort gearbeitet haben, vor 1939 erzählt haben, dass sie sich für 5 Mark in der Woche, 900 Mark glaube ich waren es, dann so ein Biete bekommen. Aber bekommen haben sie tatsächlich nie was. Es wurden dann für die Krieger bis 1945 die Kübelwagen hergestellt und man hat Zwangsarbeiter beschäftigt, die dann gestorben sind während der Produktion. Also die einen an der Produktion, die anderen an der Front gestorben. Gestorben sind immer die, die abhängig beschäftigt waren oder deren Kinder an der Front. Heute ist es so, dass Volkswagen mit Osnabrück so die Tür zur Rüstungsindustrie aufmachen möchte. Osnabrück soll sozusagen so ein Pilotprojekt werden, um in die Rüstungsindustrie einzusteigen. Osnabrück soll aber wirklich nur der Türöffner sein. Was man sich verspricht, ist, dass man durch die Rüstungsindustrie eine viel höhere Marge hat als bei der Produktion von zivilen Fahrzeugen. Das ist das, was man sich verspricht und das ist das, was die Gewinne erhöhen wollen. Obwohl sie die letzten Jahre ja auch immer Gewinne gemacht haben. Also VW-Konzern, auch wenn jetzt immer wieder über Krisen berichtet wird, eine Krise ist insofern da, dass die Gewinne reduziert sind im Vergleich zu 23, 24. Aber die sind alle noch höher als 1920. Die Gewinne sind absolut höher. Und deswegen redet man diese Krise herbei. Und wenn wir jetzt nicht anfangen, in Osnabrück Rüstungen zu bauen, dann müssen wir die Leute auf die Straße setzen. Was ich schade finde, dass da die Gewerkschaft, dass die IG Metall zumindest die Diskussion nicht führt. Was bedeutet das für unsere Tarifverträge? Was bedeutet das für die Beschäftigten? Und was verschwiegen wird oder was nicht gemacht wird, Man redet einmal nicht über die Risiken, die an diesem Standort und für die Kollegen. Und da gibt es eine Petition von Osnabrück, dass sie keine Rüstungsgüter herstellen wollen in Osnabrück. Ich erwarte von der IG Metall die Diskussion, dass wir zumindest darüber diskutieren, was bedeutet das für unsere Tarifverträge, was bedeutet das für die Kollegen und was bedeutet das in einem Betrieb, der zu 100% umgestellt wird.
Also VW ist ja ganz aktuell wieder in den Medien. Es wird öffentlich von Werkschließungen gesprochen und einer Unternehmensberatung. Ich glaube, die hat sogar von 10 Werken gesprochen. Ganz aktuell sind wohl 4 Werke im Gespräch. Dass da die Fabrikkosten zu hoch sind, wird immer so gesagt. Das ist einmal das Werk Osnabrück, Zwickau, Emden und Hannover noch. Und wenn man sich die aktuellen Zahlen anguckt, es wird ja immer schön in den Medien so dargestellt, VW hat einen Gewinneinbruch. Also VW macht im Vergleichszeitraum zum Vorjahr 28% weniger Gewinne. Und das macht schon mal deutlich, 72% der Profite sind weiterhin stabil, obwohl man das Werk Chakanuka auch von den Kosten mit umgebaut hat. Also die finanzielle Situation wird dramatischer dargestellt in der Öffentlichkeit, als wie sie eigentlich ist. Und was hinzukommt, ist eben die Drohung von Werkschließungen und dass man damit auch die Pistole auf die Brust unserer Existenzen setzt. Und mir fällt da immer dieser Satz von Bertolt Brecht ein. Erst kommt das Essen und dann kommt die Moral. Und wenn man jetzt will, dass die Beschäftigten in der Automobil- und Zulieferindustrie keine Moral mehr haben, dann nimmt man eben erstmal die Lebensgrundlage. Und das ist das, was wir jetzt ganz aktuell erleben und auch empfinden, wenn so von Werkschließungen, von massiven Personalabbau, 35.000 Stellen geredet wird. Da kommt natürlich der logische Gedanke auf bei vielen Leuten, Mensch, ich muss meine Miete bezahlen, meine Kinder müssen auf Klassenfahrt, ich will einigermaßen leben und dann entsteht so eine Schere im Kopf. Ich bin eigentlich gegen Rüstungsproduktion und gegen Kriegsproduktion, aber was will man machen? Man will den Job behalten. Also man merkt ganz stark, dass wir da in eine Ecke reingedrängt werden. Und wenn wir dieses Thema innerbetrieblich diskutieren, da kommt nicht so, wir müssen uns verteidigen, wir müssen jetzt aufrüsten und wir müssen jetzt kriegstüchtig werden. Nee, da wird mehr so argumentiert von vielen Leuten, wir wollen unseren Job behalten. Und auch wenn Osnabrück jetzt kurz vor einer Umstellung steht auf Rüstungsproduktion, einige Zulieferer sind umgestellt auf Rüstungsproduktion, da bleibt trotzdem eins bestehen. Die Leute wollen ihren Job behalten, weil sie ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Aber es heißt noch lange nicht, dass sie Kriegsproduktion befürworten. Und da entsteht eine ganz spannende und wichtige politische Aufgabe auch für uns. Und da sind wir im Moment dran und setzen auch an und gehen da in die Debatten mit den Beschäftigten. Die nächste Frage an Namik. Auf der einen Seite ist es ja so, die Lehre aus dem Ukraine-Krieg ist so ein Stück weit aus diesem Stellungskrieg, es wird Massenproduktion gebraucht. Kriegsmaterial herzustellen, deswegen diese ganzen Diskussionen um Umstellung der Produktion. Kassel-Alstom, also der Bahnhersteller, ist auch betroffen. Dort gibt es auch die Ideen, umzustellen auf Rüstungsproduktion. Der einen Seite, diese Massenproduktion wird eingefordert, um kriegstüchtig zu sein. Aber auf der anderen Seite merkt man auch an dem Beispiel von den modernen Kriegen, gerade mit Blick auf die Ukraine, es wird unheimlich auch Menschenmaterial gebraucht für die Front. In der Ukraine werden junge Leute mit Bussen, Kleintransportern regelrecht entführt von der Straße aus und an die Front gebracht. Bei uns gibt es jetzt die aktuelle Diskussion um die Wehrpflicht. Dort gibt es auch ein bisschen Bewegung. Vielleicht kannst du darüber ein paar Worte verlieren. Wie schätzt du das ein mit der Wehrpflicht?
Wir hätten am Anfang, als die Helme ausgeliefert worden sind, hätten wir dagegen halten müssen, weil das waren die Türöffner für das alles, was danach passiert ist. Die Diskussion, die wir heute haben, Militarisierung in allen Bereichen, nicht nur in der Automobilindustrie, sondern die Wehrpflicht, das waren die Türöffner am Anfang, die wir da zugelassen haben, die wir da nicht verhindert haben. Warum sollen die Jugendlichen Stand heute in die Wehrpflicht gehen? Man möchte zwar erhöhen auf 280.000, Heute sind es, glaube ich, 240.000 und die Wehrpflicht wird auch kommen. Aber was hat dieser Staat den Jugendlichen gegeben? Also wenn man den Jugendlichen fragt und auch guckt, da gibt es soziale Kürzungen, keine Arbeitsplätze, prekäre Arbeitsverhältnisse. Was sollen die Jugendlichen machen? Ich finde das gut, dass die auch laut geworden sind, mittlerweile 2 oder 3 Schulstreiks durchgeführt haben. Wir haben uns solidarisiert mit den Schülern. Und wir würden uns wünschen, dass wir auch die Jugendvertretung und die Betriebe sich mit den Schülern solidarisieren und dass wir das zum Erfolg führen, dass keine Wehrpflicht eingeführt wird. Dazu müssen wir auch die Gewerkschaften gewinnen. Wir haben gesehen, dass bei den Schülerstreiks nicht eine Gewerkschaftsfahne da war, außer die GEW. Finde ich schade, aber wir brauchen Mehrheiten, um das zu stoppen. Und das sind die Betriebe, das sind die Gewerkschaften, die wir mobilisieren müssen, um mit den Schülern und Studenten dagegen anzuhalten.
Die Wehrpflichtige, eine Personengruppe an junge Männer, die wurden angeschrieben. Und 1/4 hat nicht zurückgeschrieben von den jungen Männern, also hat diesen Fragebogen nicht beantwortet. Die Zahl ist erstmal nüchtern zu betrachten. Aber ich finde es viel interessanter, die jungen Frauen wurden auch alle angeschrieben und da ist diese Rücksendung von diesem Fragebogen völlig freiwillig. Bei den Männern ist es so, die laufen schon Gefahr, dass das als Ordnungswidrigkeit gerechnet wird und dass da eine Strafe nachfolgt. Von den Frauen, die alle angeschrieben wurden, die nicht mit einer Strafe zu rechnen haben, sind gerade mal 3% dieser Fragebögen wieder zurückgesendet worden. 97% der jungen Frauen haben kein Interesse, zur Wehrpflicht zu gehen, sich gegen Russland verteidigen zu müssen. Da gibt es wirklich 0 Interesse. Rechnet man jetzt beide Personengruppen, die Frauen und die Männer zusammen, dann merkt man schon, auch die Bereitschaft, zur Wehrpflicht zu gehen und an der Front kämpfen zu wollen und sich dort verstümmeln zu lassen oder umbringen zu lassen für den deutschen Staat. Diese Bereitschaft ist zurzeit nicht besonders groß und die Bundeswehr versucht ja einiges, um junge Leute ins Militär reinzubewegen. Eine Sache ist, einen Führerschein zu machen, kostet heutzutage ganz viel Geld. Das Angebot von der Bundeswehr ist, ja, wir bezahlen euch dann einen Führerschein. Und es gibt ein weiteres Angebot, es soll ein Wehrsold geben von 2.400 Euro. An diesem Angebot merkt man auch, also von Friedrich Merz oder von der Ursula von der Leyen, die Kinder, die im Monat 10.000 Euro Taschengeld haben, die sind natürlich nicht darauf angewiesen, auf diese 2.400 Euro und dass jemand ihnen den Führerschein bezahlt. Man merkt ganz klar, dass es die Personengruppe der Arbeiterklasse, die da gelockt werden soll, mit Beträgen und mit gewissen Zukunftsaussichten. Trotzdem ist die Bereitschaft sehr, sehr gering. Und ich finde es positiv. Ich finde es auch positiv, die Schülerstreiks, die stattgefunden haben und an alle, die da mitgeholfen haben und Flugblätter verteilt haben und sich beteiligt haben. Es sind beim letzten Schülerstreik 45.000 Schüler auf die Straße gegangen, bundesweit, so sind die Schätzungen. Und wenn man sich das anguckt, was an einigen Schulen abgelaufen ist, dass Schulen abgeschlossen wurden, dass Klassenarbeiten extra auf freitags gelegt wurden, dass einzelne Schüler auch in Diskussionen stehen mit ihren Eltern und auch mit Lehrkräften, das finde ich schon unheimlich mutig, wie da viele Schüler auch in diese Konfrontation reingegangen sind, das auch aushalten. Und da kann man auch nur sagen, herzlichen Glückwunsch, weil ohne dieses Menschenmaterial, wenn die alle nicht hingehen wollen, auch keine Rüstung zu produzieren. Und umgedreht merkt man natürlich auch die Abhängigkeit, wenn wir keine Rüstung produzieren wollen, dann erübrigt sich auch die Frage mit der Wehrpflicht. Und einen Satz vielleicht noch. Wenn so erzählt wird, die Russen kommen oder wir müssen uns verteidigen, Donald Trump springt uns ein Stück weit von der Schippe, wenn es um die NATO geht. Wir müssen uns immer eins vor Augen halten. Auf die Kriegstreiber und auf die großen Staatschefs werden wir nie schießen. Die sitzen immer geschützt im Keller und gucken sich das mehr oder weniger an wie ein Fußballspiel, wie so ein Champions League-Spiel und gucken, wie ihre Mannschaft sozusagen nach vorne kommt, den Kopf hinhalten. Den sollen eben wir, die ganz normalen Leute und jeder, der schon mal im Ausland gewesen ist und unterhält sich mit den ganz normalen Leuten, der merkt, egal in was für ein Land man fährt, ich war mal in Südafrika und auch mal in Mittelamerika, wir haben im Grunde genommen alle das gleiche Interesse. Wir wollen ein vernünftiges Leben führen und wir wollen eine gute Zukunft für alle. Würde ich gerne noch zur nächsten Frage kommen.
Ich könnte noch eine Kleinigkeit ergänzen dazu. Als GEW auf dem Gewerkschaftstag einen klaren Beschluss gegen die Wehrpflicht gefasst. Wir haben auch über Vertrauensleute versucht, genau das zu verhindern, dass SchülerInnen sanktioniert werden dafür, dass sie sich selbst ermächtigen und auch für ihre Rechte auf die Straße gehen. Und das verschränkt sich an der Stelle ja auch ganz arg mit diesen Entdemokratisierungsprozessen. Also es geht den jungen Leuten ja auch vor allen Dingen darum, dass sie überhaupt nicht involviert wurden in diesen Entscheidungsprozess und dass es keine Debatte gab, keine Partizipation. Und das ist bei den letzten drei Streiks und bei den Reden auch ganz gut zur Sprache gekommen. Also dass hier eine Instrumentalisierung stattfindet, ohne Teilhabe, ohne Partizipation, ohne irgendwelche Entscheidungsrechte.
Vielleicht nochmal einen Schritt Richtung Automobil- und Zulieferindustrie. Es ist ja in der IG Metall auch keine klare Haltung da zu dem Thema. Daniela Cavallo, die Gesamtbetriebsratsvorsitzende, hatte sich auch geäußert gehabt, über Osnabrück diese Rüstungsproduktion eben nicht kategorisch abgelehnt. Und da auch nochmal meine Frage an Namik. Werden die Beschäftigten und die IG Metall-Mitglieder, wenn jemand mit einer höheren Funktion solche Aussagen macht, inwieweit sind dort die Beschäftigten, die Gewerkschaftsmitglieder überhaupt in so einen Diskussionsprozess eingebunden, wenn es um das Thema geht, Umstellung der Produktion Richtung Kriegsproduktion?
Überhaupt nicht. Also ich möchte erst noch mal klar machen, was das bedeuten würde, wenn wir auf Rüstung umstellen für die Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter, der in der Rüstungsindustrie arbeitet, muss sich einer Sicherheitsüberprüfung unterziehen. Diese Sicherheitsüberprüfung führt der Verfassungsschutz durch. Das heißt, wenn jemand irgendwie auffällig geworden ist, also ganz wichtig, wenn jemand Schulden hat, gilt dieser laut dieser Sicherheitsüberprüfung nicht für die Produktion, für die Rüstungsgüter tauglich, weil der bestechlich ist. Alleine wenn jemand Schulden hat, also da ist keine politische Gesinnung, da ist man noch nicht bei einer Demo und da ist auch die Ehefrau oder der Partner noch gar nicht betroffen ist. Das Zweite ist, dass der Partner und auch die Umgebung oder die Leute, mit dem derjenige, der in der Rüstungsindustrie arbeitet, werden gescannt, der oder die Partnerin, aber auch deren Umfeld wird gescannt. Und wir befürchten, wenn Volkswagen in Osnabrück Waffenteile für Israel herstellt, dass, ich sag mal, die Moslems automatisch ausgeschlossen werden an der Produktion. Und eine Fabrik, die komplett auf Rüstungsindustrie umstellt, einen Tarifvertrag hat, was die Beschäftigung sichert, wo wir auch wirklich Geld dafür zahlen, bedeutet, dass dieser Beschäftigungssicherungstarifvertrag aufgehoben wird und dann personenbezogene Kündigungen ausgesprochen werden dürfen. Das war erstmal nur, wenn ein Werk komplett umgestellt wird. Wenn Teile von einem Werk umgestellt werden und wir wissen, dass mittlerweile das in Kassel auch die Idee ist, für die Rüstung Zulieferer zu werden. Zumindest gibt es da Gerüchte. Fakten haben wir leider noch nicht, sind wir dran, um Informationen zu bekommen. Wenn Teile eines Betriebes auf Rüstung umgestellt werden, bedeutet das, dass die Kommunikation zwischen den Kollegen in den Bereichen, wo Rüstung hergestellt wird, die dürfen nicht über ihre Arbeitsbedingungen mit uns darüber sprechen, die dürfen ganz viel nicht. Also wir würden eine Zweiklassengesellschaft in der IG Metall haben, nämlich die, die für die Rüstung geeignet sind und die, die für die Rüstung nicht geeignet sind. Und das sind ganz große Gefahren für eine Gewerkschaft. Sie hebt sich damit selber auf und wäre halt in Zukunft auch nicht mehr in der Lage, uns vertreten zu können. Das finde ich erschreckend, dass die IG Metall da nicht drüber spricht. Was stattdessen passiert in der IG Metall, ist, dass unser Vorgesetzter Oliver Dietzel auch im VW-Werk, wenn er da auftaucht, dann wirbt er, dass die Rüstungsindustrie in und um Kassel herum angesiedelt ist und dadurch Arbeitsplätze entstanden sind, dass die Menschen sich dort bewerben sollen bitte und dass sie nachhaltige Arbeitsplätze haben. So, so etwa ist auch die Haltung der IG Metall gesamt. Und natürlich gibt es in verschiedenen Bereichen, wie bei Ford, auch Kollegen, ZF gibt es Kollegen, die ähnlich wie wir auch Petitionen und Beschlüsse gefasst haben und sich nach außen gewandt haben, dass sie das nicht tun wollen. Aber im Großen und Ganzen ist die IG Metall leider nicht, ja, vertritt uns leider nicht. Die Cavallo, das ist unsere Betriebsratsvorsitzende in Wolfsburg, die kann sich vorstellen, in die Rüstungsindustrie einzusteigen. Und ich muss auch dazu sagen, dass die Cavallo wohl in Kassel angerufen hat und die gefragt hat, warum sie das nicht verhindern konnte, dass wir Unterschriften gesammelt haben und da aktiv sind. Das ist so die Haltung von den Gewerkschaften. Jetzt weiß ich, dass hier einige Kollegen gestern bei dem Treffen waren in Café Buchoase, wo diese 20 Millionen gegen Sozialabbau waren. Jetzt wissen wir aber, wenn wir Sozialabbau tatsächlich aufhalten wollen, müssen wir uns gegen die Rüstungsindustrie aufstellen. Das ist einfach so. Da werden ja Milliarden in die Rüstungsindustrie reingesteckt, das muss hier irgendwo herkommen. Das heißt, ich kann nicht mich für soziale Gerechtigkeit oder soziale Rechte einsetzen, aber gleichzeitig zu der Rüstungsindustrie, zu der Militarisierung nichts sagen. Leider sind diese 20 Millionen, die sich dagegen wehren, das sind die gleichen Gewerkschaften, die zu Agenda 2010 nichts gemacht haben, die ganz lange nichts gemacht haben, die aber auch bei diesen 20 Millionen gegen Sozialabbau nichts von der Militarisierung drin steht und auch nichts erwähnt wird, auch nicht die Investitionen in die Militarisierung. Deswegen, wir sollten uns dafür stark machen, dass diese Gewerkschaften 20 Millionen gegen Sozialabbau, dass die aktiv werden. Da sollten wir auch wirklich alles dran setzen. Aber im ersten Moment sind die Beschlüsse, die da sind, und die Situation kann ich leider nicht ernst nehmen, weil das die gleichen Gruppen sind, die auch über die ganzen Jahre Sozialabbau zugelassen haben.
Wenn man sich das so anguckt, das Rentenalter soll hochgesetzt werden, das Gesundheitssystem wird mehr und mehr kaputt gespart und die Schulen sind in einer sehr maroden Situation. Das Geld, was in die Rüstung gesteckt wird, fehlt eben ganz konkret auch bei den Dingen wie Rente und für ein vernünftiges Gesundheitssystem, für Bildung und auch für einen vernünftigen öffentlichen Personennahverkehr. Namik, du hast ein bisschen gesprochen über die Gewerkschaften, wo sie vielleicht Fehler gemacht haben oder wo sie jetzt aktiver werden könnten und ihre Position klarer darstellen könnten. Aber was meinst du, was ist die Aufgabe für uns auch als einzelne Gewerkschaftler? Was können wir tun in der aktuellen Situation? Ich habe das ja schon mal kurz berichtet von den Ford-Vertrauensleuten. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, was für Widerstände gibt es und was machst du konkret oder was machen wir konkret jetzt in der Situation bei VW?
Also erstmal haben wir die Unterschriftenaktion gestartet. Wir haben uns hingesetzt mit ein paar Kollegen, haben uns Gedanken gemacht über das, was passiert, dass Volkswagen in die Rüstungsindustrie einsteigen möchte, und haben dann beschlossen, dass wir dagegen was tun müssen. Und zwar müssen wir uns vernetzen mit den anderen Werken, mit anderen Kollegen, die das auch nicht wollen. Das haben wir tatsächlich. Wir sind mit sehr vielen Werken in Kontakt und regelmäßig tauschen wir uns aus und besprechen die Schritte, die wir da gehen wollen. Wir haben in Vertrauensleute-Vollversammlungen gesprochen, dass wir das gerne thematisieren wollen, diese Debatte führen wollen, dass die IG Metall diese Debatten führen muss und wir da offen darüber sprechen müssen in dem Betrieb und in der Gewerkschaft. Das ist natürlich sehr gut. Das passt einigen der Funktionäre nicht. Wir haben in Bereichsinformationen der Vertrauensleute auch mal die Unterschriftenlisten durchgegeben, haben auch darüber gesprochen. Es ist noch mal ein bisschen entspannter als in der Vollversammlung. Da sind wir auch teilweise zu Diskussionen gekommen. Wir haben versucht, uns mit den Kollegen von Ford in Verbindung zu setzen, weil wir glauben, dass es wichtig ist, einfach mal sich mit ihnen auszutauschen. Ich hatte sie angeschrieben. Leider haben wir da keinen Kontakt herstellen können. Im Nachhinein wissen wir, dass die Kollegen, die Vertrauenskörperleitung, die das bei Ford beschlossen hat, massiv unter Druck steht von IG Metall-Funktionären und da sich ein bisschen ruhiger verhalten. Jedenfalls konnten wir da keinen Kontakt herstellen. Was jetzt wichtig ist für Kassel, wir müssten mit Alstom in Kontakt kommen. Auch da ist ja das Thema, dass dort für die Rüstung hergestellt werden soll. Und Alstom ist auch IG Metall. Muss man gucken, ob wir uns da nicht gemeinsam tun und auch innerhalb der IG Metall diese Diskussion führen. Ich weiß, dass ganz viele Kollegen einfach nicht wissen, was damit zusammenhängt, wenn wir Rüstungsgüter herstellen. Nicht nur, also einmal die Werke komplett umgestellt werden, aber auch Teile der Werke. Das ist einfach nicht bekannt. Und diese Diskussion müssen wir führen. Wir müssen auf die Gefahren gucken und ich wiederhole mich, aber das ist so.
Noch ein paar ergänzende Worte, was bei Ford passiert ist. Bei Ford in Köln, da sollen auch Arbeitsplätze wegrassiert werden und die stehen ganz massiv unter Druck, was das Thema Arbeit und Beschäftigungssicherung angeht. Die werden ihre Fahrzeuge nicht los. Und jetzt haben die eine Resolution verabschiedet bei Ford. 200 Vertrauensleute, also das komplette IG Metall-Spektrum, und haben sich gegen Rüstungsproduktion ausgesprochen und haben in dieser Erklärung auch die Gefahren dargestellt. Wenn man das jetzt so vergleicht mit den allgemeinen Diskussionen, die man in den Gewerkschaften führt, oder wenn man jetzt mit Kollegen einfach nur über das Thema Arbeitsplätze und so diskutiert, dann wird man zu einem sehr anderen Ergebnis kommen, wenn man sich morgen vor das VW-Werk stellt und einfach so nur aus dem Bauch heraus Fragen tut. Was eben festzustellen ist bei den Ford-Vertrauensleuten und bei den IG Metall-Mitgliedern, die sind einfach gut informiert. Die wissen, was Krieg bedeutet und was da für Gefahren dahinter stecken. Und ähnliches haben die Zulieferer gemacht gehabt bei ZF in Hannover. Auch dort haben sich die Vertrauensleute mehrheitlich gegen eine Umstellung auf Rüstungsproduktion ausgesprochen. Das ist schon eine sehr fortschrittliche Haltung. Wenn man jetzt guckt, so die einzelnen Aussagen jetzt von Daniela Carvalho, die sich für Rüstungsproduktion ausgesprochen hat, und auch andere hohe einzelne Funktionäre, die sich dafür aussprechen, kommt natürlich immer so die Frage auf, wer kann wie viel ausrichten und wer hat letztendlich die Macht darüber. Und eins ist ganz klar, wenn Daniela Carvalho jetzt alleine die Arbeit niederlegt und sich gegen irgendwas wehrt, dann wird es keine großen Auswirkungen haben. Aber wenn in der Automobil- und Zulieferindustrie ein größerer Teil der Belegschaft sich gegen Rüstungsproduktion und gegen Umstellung der Produktion ausspricht, dann hat das eine wesentlich größere Bedeutung. Weil die, die sich da aussprechen bei Ford und bei ZF, das sind die Leute, die tatsächlich mit ihren Händen Waffen produzieren sollen. Also die es tatsächlich machen können oder es lassen können, das Waffen produzieren. Und da merkt man, was für eine Macht letztendlich dahinter steckt, wenn man auf die Belegschaften zugeht und sich nicht nur auf einzelne hohe Funktionäre konzentriert. Und überall, wie in der großen Politik, so ist es auch innerhalb der IG Metall, wenn Druck von unten entsteht, dann auf einmal bewegt sich oben in den Etagen auch etwas. Und deswegen ist es für uns immer ganz wichtig, dieses Beispiel Ford und ZF zu erwähnen und natürlich auch in dem Zusammenhang mit den Schülerstreiks. An der Stelle möchte ich den Simon Aulet begrüßen. Simon ist der Vertreter von der GEW und vielleicht kannst du da drauf eingehen. Wird ja neben der Massenproduktion an Kriegsmaterial, wird auch sehr viel Menschenmaterial gebraucht. Das heißt, Thema Wehrpflicht. Vielleicht kannst du dazu was erzählen, wie sich das an den Schulen darstellt, wie die Bundeswehr da reingeht und was es da für Widerstände gibt.
Ich möchte an der Stelle nochmal erinnern an die Veranstaltung vor gut einer Woche mit den Hafenarbeitern aus Piräus, Athen. Die Kolleginnen und Kollegen, die da vor Ort boykottieren, sabotieren und Kriegsgerät verhindern, dass es verschifft wird, wo auch immerhin in die Ukraine, nach Russland, nach Israel, überall dort, wo Waffen eingesetzt werden. Aber natürlich hattest du auch damals schon recht auf der Veranstaltung, als du gesagt hast, wir müssen noch einen Schritt vorher anfangen. Wir müssen in die Produktion gehen und Kolleginnen und Kollegen dafür gewinnen, Abstand zu nehmen von diesem scheinbar rettenden Anker, der uns jetzt hier im Niedergang der Automotorisierung erwischt, der uns in der realistischen Konkurrenz mit China erwischt. Da dürfen wir natürlich nicht drauf reinfallen. Und ich möchte jetzt den Bogen etwas weiter noch spannen in die Zeit davor, weil meines Erachtens vor den jetzigen Angriffen in Form von Umwidmung der Produktion und der Produktion von Rüstung für die kommenden imperialistischen Kriege, für die Auseinandersetzungen, die uns bevorstehen. Da müssen wir uns leider wohl sicher sein, dass wir härteren imperialistischen weltweiten Auseinandersetzungen gegenüberstehen. Und meiner Ansicht nach ist dieser Ebene der Produktion, der Ebene auch der Verschiffung von Waffen, die Ebene der Ideologie vorgeschaltet und der Ideen. Und genau da sind wir im Kreuzfeuer an den Schulen. Genau da sind wir unter Attacken geraten, schon vor 3 Jahren. Schon im Prinzip spätestens seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Also seit der deutlichen Verschärfung der Auseinandersetzung zwischen der NATO und einem, wie auch immer, gearteten östlicher liegenden Block, der hier zum Ausdruck gekommen ist im Angriff auf die Ukraine. Und wir haben uns als Kreisverband Kassel-Stadt sehr klar von Anfang an auf unsere hergebrachten friedenspolitischen Positionen bezogen und haben gesagt, keine Waffen in Krisengebieten. Wir lehnen jegliche Kriegsunterstützung ab. Wir lehnen jeglichen Auftritt der Bundeswehr an den Schulen ab. Wir lehnen jegliche Art Militarisierung im Sinne der Normalisierung des Berufs Soldat, des Berufs des potenziellen Mörders ab. Das ist kein Beruf wie jeder andere. Wir wollen nicht, dass unsere Bildungseinrichtungen unsere Kinder, unsere SchülerInnen zu Kanonenfutter machen und ausbilden. Und sind damit schon sehr kurz nach diesem Angriff auf Ukraine auf massiven Widerstand gestoßen. Aus dem Kollegium, aber auch aus der Mitgliedschaft. Das ging dann so in die Richtung, ja, das war ja alles gut und schön, aber es sind doch andere Zeiten jetzt und es ist doch gut, wenn da irgendwie auch vernünftige Leute an der Bundeswehr sind und wir müssen doch jetzt uns auch irgendwie wappnen. Was ist denn wenn? Und dann werden die Szenarien da aufgemacht, die Schreckensszenarien. Wir haben erlebt, wie in dieser Zeit in wenigen Wochen für sicher geglaubte Annahmen keine Waffenlieferung in Krisengebieten, in Gebieten, in denen eindeutig unklar ist, wo diese Waffen übermorgen sind, ob die dann noch bei Russland sind, ob die in der Ukraine sind, man kann es überhaupt nicht sagen. Alle Argumente, die wir immer hatten gegen Waffenlieferung und gegen Aufrüstung und auch gegen Militarisierung und Bundeswehr, die sind auf einmal wie weggewischt. Und wir haben da auf einmal eine riesige Phalanx gegen uns gehabt und wir haben da durchgehalten und ich bin auch stolz auf die Rolle des Kreisverbands Kassel-Stadt an dieser Stelle. Ganz kurz, die tägliche Politik sieht entsprechend schwierig aus. Also wir sind an den Schulen, wo die Bundeswehroffiziere kommen. Wir sind auch an den Berufsinformationstagen, oft mit der DFGVK, die sehr aktiv sind in diesem Kampf. Es ist uns aber auch gelungen, bundesweit zum Beispiel auf dem vergangenen Gewerkschaftstag im Mai 25 auch Beschlüsse herbeizuführen. Ich will das ganz kurz zitieren. Wir haben einen Dringlichkeitsantrag eingebracht, Frieden schaffen, Aufrüstung und Militarisierung stoppen, der angenommen wurde auf dem Gewerkschaftstag vor genau einem Jahr. Die GEW widersetzt sich der Militarisierung von Bildung, Wissenschaft und Gesellschaft und erhebt ihre Stimme gegen zerstörerisches Wettrüsten. Einer grenzenlosen Aufrüstung der Bundeswehr erteilen wir ebenso eine Absage wie der massiven Erhöhung der Militärausgaben, der Wiedereinführung der Wehrpflicht und der Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in Europa. Wir fordern eine ausschließlich zivile, nicht militärische Nutzung des Sondervermögens im Umfang von 500 Milliarden Euro. Dieses Geld muss für überfällige Investitionen in öffentliche Daseinsvorsorge, Bildung und Wissenschaft eingesetzt werden. Die Bundesregierung muss vor allem dafür sorgen, dass ausreichend Mittel für Konflikt- und Krisenprävention, für Entwicklungszusammenarbeit und internationale Unterstützung von Friedens- und Menschenrechtsorganisationen bereitstehen. Sie muss sich für eine Politik der Gewaltfreiheit und Kooperation einsetzen, aktiv diplomatische und zivile Konfliktlösungen vorantreiben und neue Rüstungskontrollen, Rüstungsexportkontrollinitiativen verhandeln. Das geht natürlich nicht über das System hinaus. Wir alle wissen, dass Profitwirtschaft zu Kriegen führt, dass die eigentliche Ursache in der weltweiten kapitalistischen Konkurrenz liegt, die eben genau diese imperialistischen Widersprüche zwangsläufig immer wieder hervorbringen wird und dass wir an die Wurzel gehen müssen, an das Privateigentum der Produktionsmittel, was enteignet gehört, wie es auch in der IG Metall in der Satzung noch heißt, auf die sie sich heute nicht mehr berufen. Aber so weit konnten wir jetzt nicht gehen, aber trotzdem ist es natürlich für uns gut und wichtig, solche Beschlüsse zu haben. An den Schulen hat das Militär nichts verloren. Zitat, die GEW bekräftigt ihre Ablehnung von Werbeversuchen der Bundeswehr an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Sie unterstützt Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die sich mit Zivilklauseln auf eine ausschließlich zivile, nicht militärische Forschung verpflichten. Und das Ganze versuchen wir immer wieder zu untermauern. Nächstes Projekt wäre eventuell die Planung, natürlich immer auch zusammen mit den Schulstreitkomitees vor Ort, von Die-Ins oder ähnlichen spektakulären Bilder produzierenden Aktionen, wenn die Bundeswehr an die Schulen kommt.
Alle, wie wir hier sitzen, wir leben nur davon, dass wir unsere Arbeitskraft verkaufen müssen. Was letztendlich produziert wird, da haben wir in unserer jetzigen Gesellschaftsform überhaupt nichts mitzubestimmen. Nur mal angenommen, Rheinmetall würde keine Rüstung produzieren, sondern selbstreinigende Toiletten, und die hätten eine Beschäftigungssicherung bis 2050 und hätten gute tarifliche Löhne. Ich glaube, niemand würde bei Rheinmetall auf die Idee kommen, Tötungsgerät herzustellen. Deswegen ist es immer ganz wichtig für uns, auch bei VW, uns klarzumachen, in unserer Gesellschaft leben wir davon, dass wir unsere Arbeitskraft verkaufen. Die Produkte, die dort hinten rauskommen, machen die Kapitalisten immer reicher. Und das ist eine anstrengende Diskussion, die geht tief rein, die muss geführt werden. Eine weitere Diskussion, die wir mit den Beschäftigten führen müssen, ist, wer entscheidet eigentlich darüber, was produziert wird? Wer entscheidet darüber, dass jetzt Kriegsmaterial und Tötungsgerät produziert wird? Ja, wir entscheiden es nicht. Wir entscheiden es nicht als Gesellschaft und wir entscheiden es nicht als Mitarbeiter. Es sind die Kapitalisten, die es entscheiden. Und natürlich wäre es viel besser und viel gesünder, wir als Gesellschaft und als Beschäftigte in den Betrieben würden darüber entscheiden, was produziert wird und unter welchen Bedingungen produziert wird. Und das ist gerade eine Debatte, die im Zusammenhang mit Aufrüstung, Kriegsgefahr ganz massiv geführt werden muss. In der IG Metall-Satzung stehen zwei Sachen drin, die ich unheimlich wichtig finde. Auf der einen Seite ist dort festgeschrieben, dass wir uns für Frieden und Abrüstung einsetzen. Und der zweite Punkt ist, das wird auch tatsächlich als Ziel formuliert, ist das Thema Gemeineigentum. Gemeineigentum bedeutet, die große Gemeinschaft, die Gesellschaft und die Beschäftigten im Betrieb entscheiden alles. Und nicht mehr einzelne Kapitalisten und nicht eine einzelne Minderheit. Und das ist eine Diskussion, die müssen wir angehen, die müssen wir in den Betrieben führen, dass eben eine Perspektive da ist. Und vorgeschaltet werden muss bei dieser ganzen Diskussion auch das Thema von internationalem Klassenbewusstsein. Vor kurzem hatten wir noch ein VW-Werk in Russland gehabt, in Kaluga. Das Werk wurde dann im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg geschlossen. Aber letztendlich, wenn wir hier in Deutschland bei VW Waffen produzieren, was passiert dann? Wir richten dann als Beschäftigte vom Volkswagen Waffen gegenseitig auf uns selber. Gestern sind wir noch Arbeitskollegen gewesen und übermorgen sollen wir uns am besten umbringen. Und das ist eine Diskussion, die muss ganz massiv geführt werden. Was dem entgegenspricht, ist natürlich auch das, was gerade auch so zitiert wurde vom DGB. Wir als Europa müssen stark sein. Von der IG Metall-Führung wird vorgeschlagen, ein Projekt, Local Content heißt das, dahinter versteckt sich Protektionismus. Also das, was man alles an Donald Trump kritisiert hat und der die Grenzen dicht gemacht hat, es werden die Produkte aus dem Ausland wesentlich teurer, wir kapseln uns ab, ganzen kritischen Diskussionen sind weggeworfen, jetzt soll es einen Local Content geben, in Europa angeblich wird umweltfreundlicher produziert und zu besseren Arbeitsbedingungen als wie in anderen Machtblöcken, was völlig falsch ist, wenn man sich nach Rumänien umguckt und bei uns die prekäre Beschäftigung, dann ist es auf ferner Liefen, da irgendwo den Stempel drauf zu drücken, was in Europa gemacht wird, ist gut. Und da müssen wir auch mit unseren Diskussionen ansetzen. Ich weiß nicht, wie sich die Mehrheiten zukünftig verteilen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir Mehrheiten in den Gewerkschaften und in der IG Metall erlangen können. Auch wenn man in Minderheiten ist oder jetzt nicht die große Masse vertritt und wenn die Gewerkschaftsführung nicht in die Hände klatscht, wenn wir was machen. Auch wenn wir wenige sind, wir müssen gucken, wie können wir bei dieser Kriegsmaschinerie, die im Moment angeworfen wird, das Sand im Getriebe sein. Wir müssen uns darauf vorbereiten, wenn es sich weiterhin verschärft, wie können wir auch mit Minderheiten gewisse Dinge ausrichten und wie gehen wir in die richtigen Debatten rein. Abschlussfrage an euch beide. Was würdet ihr den Schülerinnen und Schülern aktuell raten? Und die zweite Frage ist, was würdet ihr den Beschäftigten in den Betrieben, in den Krankenhäusern und in den Schulen empfehlen? Namik.
Was wir tun müssen, ist Netzwerke bilden. Das ist auch genau das, was ich den Schülern raten würde. Wir müssen es schaffen, die Proteste der Schüler in die Betriebe reinzutragen. Also überall in allen Betrieben, ob das jetzt Krankenhäuser sind, Fabriken sind. Wir müssen es hinbekommen, uns mit den Schülern zu solidarisieren. Das sind unsere Kinder. Das sind genau die, die einberufen werden sollen. Weil das sind genau die, die wir da hinschicken wollen. Und deswegen müssen wir da gemeinsam auf die Straße. Und das Gleiche würde ich eigentlich den Beschäftigten empfehlen. Ja. Wir müssen Netzwerke bilden. Was in den letzten Monaten passiert ist, die haben sehr viel Schweigen von den Gewerkschaften, teilweise auch Unterstützung mitbekommen. Wir haben aber auch sehr viele Gruppen, Organisationen, Netzwerke gebildet, wo wir wissen, dass sich ein Widerstand bildet. Wo der Widerstand ist, das müssen wir unterstützen. Wir müssen die Gremien besetzen der Gewerkschaften. Das ist auch gleichzeitig die Frage, was müssen wir tun, damit die IG Metall vielleicht offen ist für eine Diskussion. Wir müssen sie dahin drängen. Also wir sind zu DGB gegangen, wir sind zu den Gewerkschaften gegangen, wir haben mit ihnen geredet, wir haben mit ihnen darüber gesprochen, dass wir gemeinsam was tun wollen. Das sollten wir machen, aber wir müssen auch sie dahin drängen. Ich kann mir tatsächlich vor, in diversen Gesprächen wie so ein Schulium, der gegen so eine Gewerkschaftsbürokratie läuft und jetzt nach Hause geschickt wird, um Hausaufgaben zu machen, damit ich irgendwelche Anträge irgendwie formuliere. Aber wir kriegen sie wirklich nur bewegt, wenn wir mit den Kollegen zusammensetzen, wenn wir uns vielleicht mit den Kollegen von Alstom zusammentun. Natürlich wollen wir mit den Kollegen, die in der Rüstungsindustrie bei Rheinmetall arbeiten, natürlich wollen wir uns mit denen zusammengehen. Wir wollen ja nicht, dass die Kollegen arbeitslos werden. Wir müssen halt nach alternativen Produktionsmitteln gucken. Ich bin mir sicher, wenn sie alle die Möglichkeit hätten, was anderes zu produzieren, würden sie es auch tun. Und auf der Basis muss man versuchen, mit den Kollegen zusammen was zu tun. So bekommen wir die Gewerkschaft, die IG Metall zumindest in Nordhessen, hoffentlich mit ein bisschen Druck dahin, wo wir sie haben wollen. Nämlich sich gegen die Rüstungsindustrie zu stellen und die Kollegen, die Mitglieder und die Arbeiter in den Betrieben zu unterstützen. Andere Möglichkeit sehe ich nicht.
Dann kann ich mich nur anschließen, also Schülerinnen und Schüler, muss ich raten, organisiert euch, tut euch zusammen, organisiert eure Kämpfe, zum Beispiel gegen die Wehrpflicht, bildet an den Schulen Komitees, macht es nicht alleine, sorgt dafür, dass die ganze Schule rausgeht und nicht nur Einzelne. Das erhöht natürlich auch den Druck, die Schulleitungen weniger Repressionen einzusetzen und so weiter. Tut euch mit Menschen zusammen, die in ähnliche Richtung denken, bringt euch aber auch ein in die bestehenden Strukturen. Also Schülerinnen und die Gewerkschaftsbewegung zusammenbringen. Zu dem Aspekt, wie gehen wir denn ein auf die Kolleginnen und Kollegen in der Rüstungsindustrie oder von VW, die jetzt sagen, das ist aber eine Perspektive für mich, sorry, ich kann da jetzt weiter mein Haus abbezahlen und so weiter. Also das gleiche wie auch für die Gewerkschaftsführung, der Druck muss da auch gesamtgesellschaftlich ausgeübt werden auf die Kolleginnen und Kollegen, wenn die von ihren Kindern, die sich in den Komitees gegen die Wehrpflicht organisieren, hören, ja, finde ich jetzt eigentlich auch nicht so geil, dass du die Panzertürme baust, dann wird da auch auf die Kolleginnen und Kollegen natürlich ein ganz anderer Druck aufgebaut werden und aus der gesamten Gesellschaft. Wobei ich denen gar nicht unterstelle, dass sie das jetzt toll finden. Ne? Also klar finden die das bestimmt auch doof, aber haben erstmal keine andere Perspektive. Nur wenn es so einfach ist, Kolleginnen und Kollegen bei VW, jetzt auf einmal den Gepard oder was weiß ich herzustellen und irgendwelche Flugabwehrsysteme, da frage ich mich, wie schwierig soll das denn sein? Fridays for Future hat alle Fragen aufgeworfen von notwendigen technischen Geräten, die wir brauchen. Wir brauchen ein hochtechnisiertes Gerät zur Diagnose, klimatische Bedingungen zum Einwirken auf klimatische Prozesse. Also im Hightech-Bereich sind in der zivilen Produktion enorme Möglichkeiten und Notwendigkeiten entstanden, wo sich eine Konversion lohnt. Ich kenne hauptamtliche, linke Marxisten, die seit 20, 30 Jahren händeringend um Beispiele für zivile Konversion bitten. Ich denke, dass man sehr viel finden würde, gerade jetzt im Bereich Umwelttechnik, im Bereich Umweltentwicklung, die man aufzeigen kann, wo man auf hohem Niveau sehr kapitalintensiv, betriebswirtschaftlich gesprochen, in die Produktion umsteigen könnte. Und das würde den Kolleginnen und Kollegen sicherlich entgegenkommen, im Gegensatz zu Waffen produzieren. Macht Druck auf die Gremien. Also das würde ich den Kolleginnen und Kollegen sagen. Macht Druck, sagt, dass ihr das so nicht wollt, dass auch die DGB-Führung das hört. Ich denke, dass wir den DGB überzeugen müssen. Und da sind wir an einigen Gewerkschaften natürlich weiter als in anderen, dass eine antimilitaristische Ausrichtung notwendig ist und dass wir in der IG Metall ein Fünkchen Zweifel säen können, das dazu führt, dass sie nicht mehr ganz so vollmundig sagen können, ja, nee, das geht ja alles gar nicht, weil dann haben wir ja gar keine Mitglieder. Meiner Meinung nach muss man den Druck in allen DGB-Gewerkschaften massiv verstärken in diese Richtung. Uns kommt da auch eine Verantwortung zu als GEW, weil wir da uns einfach aus dem Fenster lehnen können und das auch tun. Und es gibt auch Signale von der DGB-Führung, dass man da auch irgendwie drauf eingehen kann, eventuell. Da muss man von allen Seiten immer weiter dranbleiben und in der IG Metall eben eine Stimmung schaffen, die zumindest dazu führt, dass sie nicht sagen können, wir sind hier einhellig alle dafür.
Dies war ein gekürzter Mitschnitt der Podiumsdiskussion Nein zum Umbau auf Kriegswirtschaft am 19. Mai in Kassel, organisiert von VW-Beschäftigten.
Ihr könnt über uns lachen oder könnt uns ignorieren. Diffamiert, verspottet uns, ihr könnt uns denunzieren. Könnt weiter fleißig meckern und ihr könnt uns auch beschimpfen. Und über alles, was wir machen, ruhig die Nase rümpfen. Ihr könnt der Propaganda trauen, das Feindbild neu beleben. Fürs Vaterland schon wieder mal das letzte Hemd hergeben. Ihr könnt ja ruhig hoffen, Kriegskredite würden's richten. Doch wir sagen's euch ganz offen, eines, das könnt ihr mitnichten. Ihr bringt uns nicht vom Weg ab, ihr versaut uns nicht den Tag. Von unserem Widerstand, da bringt ihr uns nicht ab. Ihr könnt uns nicht dran hindern, gegen Krieg zu streiten. Ihr könnt die Uhr zurück nicht drehen, wir wenden eure Zeiten. Ihr könnt auch unter jedem Stein nach unseren Schwächen suchen und schön und brav zufrieden sein, nur still und heimlich fluchen. Könnt lieb und stumm zum Wählen gehen, wie's euch die Medien wiesen. Vom Sturm auf eure Lebenslage Augen fest verschließen. Ihr könnt den Weg uns noch erschweren, könnt auf Facebook hetzen, die Kriegstreiber beklatschend euch vor den Bildschirm setzen. Ihr könnt euch kriegsertüchtigen, Zivilschutztipps beachten. Ihr fragt nach Kriegsbereitschaft, nach der Herren Gnade trachten. Doch ihr bringt uns nicht vom Weg ab, ihr versaut uns nicht den Tag. Von unserem Widerstand, da bringt ihr uns nicht ab. Ihr könnt uns nicht dran hindern, gegen Krieg zu streiten. Ihr könnt die Uhr zurück nicht drehen, wir wenden eure Zeiten. Ganz egal, was ihr auch tut, ihr zieht uns nicht nach unten. Wir stehen unseren Marsch durch, egal auch wie viele Runden. Vielleicht könnt ihr uns bremsen, doch ihr haltet uns nicht auf. Und wenn ihr meint, wir können nicht mehr, legen wir noch einen drauf. Wir sind noch lange nicht am Ende, haben noch so viele Ideen. Der Weg des Widerstands, wir werden ihn weitergehen. Und ist die Nacht am dunkelsten, dann kommt bald der Tag, an dem ein Ziel uns winkt, weltweiter Abrüstungsvertrag. Denn ihr bringt uns nicht vom Weg ab, ihr versaut uns nicht den Tag. Von unserem Widerstand, da bringt ihr uns nicht ab. Ihr könnt uns nicht dran hindern, gegen Krieg zu streiten. Ihr könnt die Uhr zurück nicht drehen, wir wenden eure Zeiten. Denn ihr bringt uns nicht vom Weg ab, ihr versaut uns nicht den Tag. Von unserem Widerstand, da bringt ihr uns uns nicht ab. Ihr könnt uns nicht dran hindern, für den Friedensweg zu streiten. Ihr könnt die Uhr zurück nicht drehen, wir wenden eure Zeiten.
Dies war ein Stück aus der Songwerkstatt von Attac Würzburg.